Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Worauf sollten Praktiker beim Thema Betriebsübergang im Jahr 2026 vorbereitet sein? Genau darüber spricht Professor Dr. Björn Gaul, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, beim 21. Kongress Arbeitsrecht am 15. April in Berlin und digital. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir ganz aktuell sprechen über den Streik, und zwar aus Arbeitgebersicht. Die Streiksaison hat wieder begonnen. Anfang Februar stand der öffentliche Nahverkehr still. In Berlin legten Erzieher und Lehrer die Arbeit nieder und auch bei der Lufthansa droht erneut ein Arbeitskampf. Zudem stehen weitere Tarifverhandlungen an. Insofern kann man diese Liste natürlich nahezu unendlich fortsetzen. Wie können sich Arbeitgeber aber auf diese Ausnahmesituation vorbereiten und welche Reaktionsmöglichkeiten haben sie? Lieber Dr. Lellay, wo finden sich Regelungen zum Streikrecht zunächst einmal?
Das ist, Herr Krabbel, wenn ich das so sagen darf, ja fast eine Fangfrage. Denn die interessante Antwort auf diese Frage ist, es gibt ja erstmal gar keine Regelungen zu einem so wichtigen Gebiet, wie wir das haben, zumindest keine gesetzlichen Regelungen. Es gibt natürlich ein Tarifvertragsgesetz, das ist ja auch ein sehr altes Gesetz, sogar älter als das Grundgesetz. Aber Regelungen zum Streikrecht gibt es, aber nur in Anführungszeichen nur als Richterrecht. Es gibt Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, das ist die Koalitionsfreiheit, die ja verfassungsmäßig garantiert ist. Daraus wird auch von den Gerichten völlig zu Recht das Streikrecht abgeleitet oder das Arbeitskampfrecht. Aber Regelungen in dem Sinne, dass man sagen könnte, wir gucken jetzt mal in das Streikgesetzbuch, die gibt es nicht. Wobei es immer wieder auch Versuche gibt, so etwas zu etablieren. Ganz aktuell ja wieder ist dieser berühmte Entwurf eines Gesetzes zur Schlichtung von Tarifkonflikten, der ist ja auch saisonal jetzt ganz passend gekommen, ist der wieder im Schwange, aber trotzdem, es bleibt erstmal dabei, keine gesetzlichen Regelungen für das Streikrecht in Deutschland.
Ja, und weil wir so gründlich sind, würde ich gerne auch noch ein paar Begrifflichkeiten klären und einordnen. Worin besteht denn jetzt einmal der Unterschied zwischen einem Warnstreik, von dem immer wieder die Rede ist, einem ja sogenannten normalen Streik, möchte man meinen, und einem wilden Streik?
Das sind die drei wichtigen Formen. Einmal der Warnstreik, das ist ja das auch, womit die Menschen in Deutschland dann vor allen Dingen in ihrem täglichen Leben, wenn sie sogar gar nicht in einer Branche arbeiten, wo direkt gestreikt wird, aber dann davon betroffen sind. Das ist zum Beispiel jetzt Warnstreik im öffentlichen Dienst. Warnstreiks sind so eine Art von gelber Karte oder Schuss vor den Bug im Streikrecht. Also eine Gewerkschaft ruft zu einem Warnstreik auf. Das ist von der Rechtsprechung auch abgesegnet worden, dass das zulässig ist. Aber das ist eben noch nicht ein Streik, der sich wirklich darauf richtet, ein Ergebnis zu erzielen, sondern eher so etwas wie martialisch gesprochen Kampfbereitschaft oder Konfliktbereitschaft zu signalisieren, natürlich auch die eigenen Mitglieder zu motivieren. Und von dem Warnstreik kommt man dann eben im nächsten Schritt zu einem in Anführungszeichen normalen Streik. In der Fachsprache wird das manchmal auch Erzwingungsstreik genannt. Das ist dann der Streik, wo es dann wirklich zur Sache geht, wo es also nicht mehr um reines Warnen geht, um ein Zeigen, Muskel spielen lassen, sondern da geht es darum, wirklich dem Gegner, dem Gegenspieler, dem koalitionsmäßigen Gegenspieler ein Ergebnis abzutrotzen, also einen wirtschaftlichen Schaden auch zuzufügen. Und dann gibt es die wilden Streiks. Da bewegt man sich allerdings nach deutscher Lesart zumindest außerhalb der Rechtsordnung schon. Das sind nämlich Streiks, die rechtswidrig sind, die vor allen Dingen nicht von einer Gewerkschaft getragen werden, die also einfach so mal angefangen werden von Beschäftigten, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dann eben außerhalb der Rechtsordnung stehen, zwar erstmal aussehen von außen vielleicht wie ein normaler, in Anführungszeichen normaler Streik, aber eben rechtswidrig sind und deswegen werden sie dann ja auch Wilderstreik genannt.
Ja, ich will noch mal ganz kurz zurück auf den Warnstreik und die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Sie haben zwar Argumente geliefert für eine solche Konstruktion, aber beide Parteien sind sich doch eigentlich darüber einig, dass die andere Seite in der Lage und willens ist zu streiken. Wozu bedarf es dieses tatsächlichen Warnstreiks dann am Ende?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Krabbel, und die wird ja auch zu Recht auch immer wieder gestellt. Vor allen Dingen deswegen, weil ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, und ich glaube, das ist schon ein Fakt. Das ist also jetzt nicht sozusagen von der Meinung eines Arbeitgebervertreters beeinflusst, sondern es ist ein Fakt, dass die Grenzen zwischen Warn- und Erzwingungsstreik ja immer mehr verschwinden. Das heißt also, die Warnstreiks, die werden intensiver, die werden auch länger, die werden auch schwerwiegender und gleichzeitig werden ja auch Erzwingungsstreiks interessanterweise kürzer geführt, aber dafür umso heftiger. Das heißt, das Ganze läuft rein faktisch irgendwie zusammen Und absolut zu Recht stellt man sich ja die Frage, was soll das Ganze noch? Zumindest wenn man sich überlegt, dass natürlich alle großen Gewerkschaften in Deutschland, die also jetzt hier so am Tarifgeschehen beteiligt sind, ob das IG Metall ist, ob das Verdi ist, ob das die GDL sind, von denen weiß man, dass die streikfähig sind und streikbereit sind. Aber ich denke, dieses Moment der Mitgliedermobilisierung und dieses, ja, man kann vielleicht auch sagen, Gemeinschaftserlebnis, was da kreiert wird, das spielt eine große Rolle. Und wie gesagt, die Rechtsprechung hat das auch abgesegnet.
Ich hätte fast Lifestyle-Streik gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Ist denn der Streik überall möglich? Welche grundsätzlichen Spielregeln gelten denn?
Ja, interessanterweise ist es eben so, obwohl wir ja keine gesetzlichen Regelungen für das Streikrecht haben, es ist doch sehr stark reglementiert durch die Rechtsprechung, das Richterrecht. Es gibt also verschiedene Ansatzpunkte, an denen ein Streik zu messen ist. Und nur da und in diesem Rahmen ist er auch möglich und zulässig. Er muss also, ich hatte es schon kurz erwähnt, von einer Gewerkschaft geführt werden. Die Streikmaßnahmen müssen sich auf ein tariflich regelbares Ziel richten. Das heißt also zum Beispiel, politische Streiks sind verboten. Also man darf jetzt nicht dafür streiken, dass Herr Merz Bundeskanzler bleiben darf, oder man darf nicht dafür streiken, dass Herr Merz als Bundeskanzler zurücktreten soll. Das wäre ein politischer, ein verbotener Streik. Die Friedenspflicht muss abgelaufen sein und der Streik muss als solches verhältnismäßig sein. Das heißt, er muss immer das letzte Mittel sein, nachdem die Verhandlungen gescheitert sind. Und es gibt auch ganze Personengruppen, die auch eine große Rolle spielen in unserem öffentlichen Leben, die gar nicht streiken dürfen, nämlich Beamte. Die sind ja in einem besonderen Gewaltverhältnis, so nennt man das ja, auf Lebenszeit ernannt, und die dürfen nicht streiken, also ein Streikverbot für Beamte. Und das ist auch immer wieder interessanterweise auch zuletzt nochmal vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden, dass hier also ein ganzer großer Bereich des öffentlichen Dienstes gar nicht streiken darf.
Ja, dann würde ich gerne nochmal auf die Ziele eingehen. Welche Ziele darf denn der Streik über das, was Sie schon gesagt haben, hinaus noch verfolgen?
Die klassischen Streikziele, das sind also diese erlaubten Regelungsgegenstände, also alles das, was letztendlich in einen Tarifvertrag gegossen werden darf. Das ist ja ein legitimes Streikziel. Das sind typischerweise natürlich die Löhne und Gehälter. Das sind die Entgelttarifverträge, in denen wird das festgelegt. Arbeitszeiten, Pausenregelungen, Urlaub. Das ist zum Beispiel in Manteltarifverträgen häufig geregelt. Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel Gesundheitsschutz, betriebliche Altersversorgung, Stichwort Lufthansa passiert das ja gerade, oder Kündigungsschutzbestimmungen. Also alles das sind ja Dinge, die in Tarifverträgen geregelt werden dürfen und werden, und deswegen sind das auch legitime Streikziele. Und umgekehrt sind es also dann nicht mehr legitime Streikziele, wenn ich streike für Maßnahmen, die ich nicht in Tarifverträge schreiben darf. Also vor allen Dingen, ich hatte es schon erwähnt, die rein politischen Ziele, aber auch so wirtschaftliche Ziele, wie ich zum Beispiel dann unternehmerische Freiheit beschränken möchte und dergleichen. Also da sind dann die Grenzen des Streikrechts.
Jetzt tauchen immer wieder zwei Begriffe auf, die ich gerne mal hier auf den Tisch packen würde, die wir vielleicht erläutern können. Was bedeutet denn zum einen Verhältnismäßigkeit innerhalb eines Arbeitskampfes, und was hat es mit der Friedenspflicht auf sich?
Ich möchte mal vielleicht gerne als erstes auf die Friedenspflicht eingehen, weil das ein ganz wesentlicher Punkt auch ist unserer Wirtschaftsordnung. Denn erstmal ist es ja so, an sich möchte man ja nicht streiken, und auch Gewerkschaften möchten erstmal ja nicht streiken, sondern man möchte gerne Regelungen finden, ohne dass gestreikt werden muss. Man darf aber auch streiken, und Bundesarbeitsgericht hat ja mal gesagt, an Tarifverhandlungen ohne Streik, das Recht zu streiken, das wäre wie kollektives Betteln. Kollektives Betteln haben die das genannt. Und die Friedenspflicht ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich in dem Augenblick, wo ich einen Tarifvertrag abgeschlossen habe, da darf ich dann auch nicht mehr streiken. Dann gilt nämlich die Friedenspflicht. Die kann man dann noch unterteilen in eine relative Friedenspflicht und eine absolute Friedenspflicht. An sich nur interessant ist die relative Friedenspflicht, nämlich die sagt, dass das im Tarifvertrag geregelt worden ist, das darf dann nicht mehr bestreikt werden für die Dauer dieses Tarifvertrages. Das ist ja auch wichtig, da muss man sich auch drauf dann eher verlassen können. Das ist also die Friedenspflicht, und die Verhältnismäßigkeit ist ein ganz wichtiger Grundsatz des Streikrechts insgesamt. Da ist auch die Rechtsprechung natürlich zu Hause. Da sind viele dieser Entscheidungen, die es da gegeben hat über die Jahre und Jahrzehnte, die spielen in diesem Verhältnismäßigkeitsbereich. Und die sagt letztendlich nicht mehr und nicht weniger, dass ich mich proportional meinem Ziel, meinem Verhandlungsziel, meinem Streikziel annähern muss. Ich darf also nicht einfach so streiken, zum Beispiel zur Zerstörung der wirtschaftlichen Existenz der Gegenseite, also des Arbeitgebers. Ich darf nicht so streiken, dass ich außerproportional die Rechte Dritter beeinträchtige. Das ist zum Beispiel solche Dinge wie Daseinsvorsorge, Krankenhäuser, Energieversorgung, wo ja Notdienste eingerichtet werden müssen. Also alles das wird unter diesen großen Begriff der Verhältnismäßigkeit gepackt. Und wenn man das so verfolgt, die Rechtsprechung zu den Streikmaßnahmen, die Entscheidungen, die sind ganz, ganz häufig in diesem Verhältnismäßigkeitsbereich Prüfungspunkt. Da wird es entschieden, ob Streikmaßnahmen rechtmäßig sind oder nicht.
Ja, und da spielt, wie Sie so schön sagen, wahrscheinlich auch die Musik. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat denn der Arbeitgeber in diesem Feld?
Die Rechtsschutzmöglichkeiten, die sind gegeben. Also das ist dann aus der Arbeitgebersicht immer also vorrangig eine einstweilige Verfügung, um einen Streik auch verbieten zu lassen oder einen Streikaufruf verbieten zu lassen. Das sind dann die sogenannten Eilverfahren, die bei den Arbeitsgerichten spielen. Das wird dann ja auch manchmal in den Medien gut dargestellt. Da wird dann eine einstweilige Verfügung beantragt, zum Beispiel hier bei uns in Frankfurt. Wenn die Deutsche Bahn bestreikt wird, dann reicht das ein und dann wird innerhalb von ganz, ganz wenigen Stunden entschieden und dann geht das sofort in die Berufung zum Landesarbeitsgericht. Also ganz, ganz schnell, innerhalb weniger Stunden wird über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Streiks entschieden. Das ist also der Hauptsinn dieser vorläufigen Rechtsschutzmöglichkeiten. Es gibt dann auch noch sowas wie Schadenersatzklagen. Streikmaßnahmen können ja auch rechtswidrig sein und dann werden Schadenersatzklagen auch von Arbeitgeberverbänden geführt oder ganzen oder einzelnen Arbeitnehmern, wenn man sagt, dies Streik, rechtwidrige Streik hat mich also in meiner wirtschaftlichen Tätigkeit geschädigt und dementsprechend verlange ich dann Schadenersatz. Das sind also so alles die Dinge, die dann eine Rolle spielen und dann sozusagen auch eine gerichtliche Nachbereitung von Streikgeschehen darstellen können.
Ja, dann kommen wir vielleicht zur Vorbereitung aus Sicht der Unternehmen, denn die Risikominimierung spielt da ja eine große Rolle. Wie kann man da einen Streikplan aufstellen? Welche vorbereitenden Maßnahmen kann man als Unternehmen treffen, um den Betrieb weitgehend aufrechtzuerhalten, falls es zu diesem Ernstfallstreik irgendwann mal kommt?
Ich kann sagen, dass diese Vorbereitung, dass wenn man das jetzt aus der Unternehmens-, der Arbeitgeberperspektive sieht, das muss man wirklich komplett in großen Buchstaben schreiben, also Vorbereitung, das ist unglaublich wichtig. Meiner Erfahrung nach ist es fast unmöglich, einen Streik in Anführungszeichen zu überstehen als Unternehmen, wenn man nicht vorbereitet ist. Und das reicht nicht aus, dass man sagt, man weiß ungefähr, wie das abläuft. Man hat also seine Betriebsorganisation eingerichtet, man hat eine Personalplanung aufgestellt. Man weiß zum Beispiel, ob man arbeitswillige Mitarbeiter hat. Man hat vielleicht auch Notdienstvereinbarungen und man hat auch eine Kommunikationsstrategie, nicht nur gegenüber den Mitarbeitern, also gegen den Streikenden, die nicht streiken, aber auch gegenüber Kunden und Dritten. Das alles muss man ja haben und das sollte man eben auch vorbereiten, weil wenn einmal der Streik beginnt, dann wird man das nicht mehr oder zumindest nicht mehr in der Qualität, die man in dem wenn man es braucht, so schnell aus dem Hut zaubern können. Und dann, und das spielt dann eher so bei den Produktionsbetrieben, ist es eben so, dass wenn man nicht auf Vorrat produziert oder nicht die Möglichkeit hat, Produktionskapazitäten zu verlagern, man mehr oder weniger hilflos einem Streik ausgeliefert ist, dann nützt einem auch die Kommunikationsstrategie nur noch ganz wenig. Das heißt also, hier ist wirklich die Vorbereitung, die Vorbereitung, die Vorbereitung, das Ganze und das Wesentliche und das A und O.
Ja, und der Fokus bei der Vorbereitung sollte vermutlich auch darauf liegen, umzugehen mit Streikbrechern, Aussperrung. Was hat es mit diesen Begriffen wiederum auf sich?
Ja, die Sache, wie ein kluger Mensch ja mal sagte, die Wahrheit ist immer das Ganze und so ist das ja auch beim Streikrecht. An sich müssten wir ja sprechen vom Arbeitskampfrecht, denn die Arbeitgeberseite hat ja auch Kampfmittel, also die Gewerkschaft hat als Hauptkampfmittel den Streik und die Arbeitgeberseite, das wird zwar häufig oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so häufig gemacht, aber es ist eben ein Kampfmittel, die hat die Aussperrung als Kampfmittel, das ist sozusagen das Gegenstück des Streiks für die Arbeitgeberseite und kann also da durch eine Aussperrung planmäßig Arbeitnehmer vom Lohn, von der Arbeitsleistung ohne Lohnfortzahlung freistellen und damit den wirtschaftlichen Druck auf die Arbeitnehmerseite, auch auf die Gewerkschaft erhöhen. Also ein Spiegelbild zum Streik wird in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so häufig angewendet von der Arbeitgeberseite, aber wie gesagt, ist eben im Repertoire vorhanden. Und die Streikbrecher, das ist dann so eine Bezeichnung für Menschen, die sich an den Streik nicht halten. Im militärischen Bereich sagte mir mal jemand was, ich bin ja nicht so ein großer Militarist, aber da sagte jemand mal, der war irgendwie, glaube ich, bei der Marine, der sagte, ja, das ist so wie die Blockadebrecher bei der Marine. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig stimmt, aber letztendlich sind ja Streikbrecher die Menschen, die sagen, ich beteilige mich am Streik nicht und ich bin auch arbeitswillig. Das heißt also, ich stehe nicht nur daneben, sondern ich sage zu meiner Arbeitgeberin, hey, gib mir doch was zu tun, der Streik interessiert mich nicht oder ich finde die Gewerkschaft doof oder was auch immer. Und das sind dann die Streikbrecher. Das können übrigens auch Dritte sein natürlich. Das können ja auch Dienstleister sein, die eingesetzt werden. Was es übrigens nicht mehr sein dürfen, sind Zeitarbeitnehmer, Leiharbeitnehmer. Das ist ja mittlerweile gesetzlich verboten durch das AÜG, § 11 Absatz 5. Da gibt es ein paar Rückausnahmen, das weiß ich bei diesen sogenannten Ersatztätigkeiten. Aber im Wesentlichen ist die Zeitarbeit damit ja aus dem Streikbruchgeschehen rausgenommen.
Ja, und Sie haben es bereits angesprochen. Vielleicht vertiefen wir das nochmal ganz kurz. Ohne Arbeit, kein Lohn, gilt ja auch im Streik logischerweise. Wer zahlt denn und kann man als Arbeitgeber einfach die bestreikte Arbeitszeit vom Lohn abziehen? Wie funktioniert das Ganze praktisch?
Ja, es funktioniert praktisch genauso, wie Sie sagen, Herr Krabbel, ohne Arbeit kein Lohn. Das ist ja der arbeitsrechtliche Grundsatz. Der gerät manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen, weil wir so viele Regelungen haben, die uns sagen, warum du dann doch Lohn bezahlen musst. Aber hier im Streik, da wird es eben ernst und da sagt auch die Rechtsprechung mit deutlichster Klarheit, wer streikt, der bekommt kein Entgelt, der bekommt dann als Gewerkschaftsmitglied die Streikunterstützung, also das Streikgeld der Gewerkschaft. Das ist weniger als das normale Entgelt häufig, aber doch noch genug, um damit überleben zu können, in Anführungszeichen überleben zu können, da verhungert ja niemand. Und die interessante Frage, die sich dann ja stellt, ist immer, was ist mit den nicht organisierten Arbeitnehmern, die sich am Streik beteiligen? Die bekommen nämlich auch keinen Lohn, die bekommen auch kein Streikgeld. Und dann kommt das Nächste, was ist mit denjenigen, die arbeitswillig sind, aber aufgrund des Streiks nicht arbeiten können, weil zum Beispiel der Betrieb einfach stilllegt oder weil die Gewerkschaft ganz geschickt eine Abteilung bestreikt, also zum Beispiel den IT-Bereich bestreikt und dann müssen alle vor den leeren Bildschirmen sitzen. Was ist also mit denen, die dann sagen, ich möchte aber doch trotzdem arbeiten, ich biete meine Arbeitskraft an? Und da sagt das Bundesarbeitsgericht mit der sogenannten Arbeitskampfrisikolehre, da wird so ein bisschen dieses Verzugsregime, was es ja sonst gibt im Arbeitsvertragsrecht, das wird abgeändert und sagt, naja, bei diesen Leuten, die dann arbeitswillig sind, aber die nicht arbeiten können wegen des Streiks, die werden auch nicht bezahlt. Das heißt also, die müssen das Arbeitskampfrisiko wirtschaftlich auch mittragen.
Ja, und dann haben wir in vergangenen Folgen schon oft über das Tarifeinheitsgesetz gesprochen. Das ist seit 2015 in Kraft. Wie macht sich das ganze Gesetz? Also gibt es Positives, Negatives aus der Praxis zu hören?
Ich möchte mal ganz offen sagen, Herr Krabbel, ich bin so froh, dass wir nichts mehr oder fast nichts mehr von dem Tarifeinheitsgesetz hören. Ich fand das furchtbar, als das so in der Diskussion war. Es ist ja letztendlich, man hat es ja auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, ein Lex Deutsche Bahn gewesen. Paragraph 4 klein a Tarifvertragsgesetz, das ist das Tarifeinheitsgesetz, also diese Neuregelung oder Neufassung des Paragraphen 4 klein a TVG, was ja zum Ziel hatte, dass die Tarifeinheit, die Rechtsprechung ja aufgegeben hatte, die sollte durch Gesetz oder soll durch Gesetz wieder eingeführt werden. Das heißt also kurz gesagt, in einem Betrieb mit mehreren Gewerkschaften soll immer die Gewerkschaft, die die Mehrheit hat, der Mitglieder auch in der Tariflandschaft untechnisch gesprochen führend sein. Das ist das sogenannte Mehrheitsprinzip in vielen Unternehmen. Und das kann ich nur sagen, das ist Gott sei Dank so. Für diese Unternehmen spielt das ja keine Rolle. Bei der Bahn spielt es eine Rolle deswegen, weil das ein unglaublich verschachtelter Konzern ist. Und da gibt es auch zwei Gewerkschaften, die auch ja mittlerweile viele Menschen kennen, die EVG und die GDL, die sich da ja auch, man kann es offen so sagen, fast schon bekämpfen. Aber ich sage es trotzdem, das Tarifeinheitsgesetz war sicherlich keine gesetzgeberische Meisterleistung, wurde ja auch stark kritisiert vom Bundesverfassungsgericht. Und Gott sei Dank, sage ich das mal so aus meiner Beratungsperspektive, haben wir damit in der Beratungspraxis nur noch ganz selten zu tun.
Ich habe es befürchtet, es kam nichts Positives. Vielleicht zum Abschluss, wie sollte man denn als betroffener Betrieb während eines Streiks nach außen kommunizieren, wenn die Arbeitskampfmaßnahmen vielleicht die Kunden auch betrifft?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten es auch gerade schon kurz angesprochen. Das kann auch sehr gut als Kommunikationsstrategie ein Teil der Vorbereitung sein. Das ist allerdings ja nur die halbe Miete, denn man muss ja dann auch in der Situation so kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, dass man da als Arbeitgeberin am besten fährt, wenn man empathisch und sachlich und emotionslos, also ohne negative Emotionen, also nicht in dem Sinne gefühllos, sondern ohne negative Emotionen kommuniziert. Also Sachlichkeit und Professionalität sollte da sein. Also keine polemischen Äußerungen, auch nicht gegenüber der Gewerkschaft, gegenüber den Streikenden, also da niemanden beschimpfen. Und dann muss man auch natürlich sofort gegenüber Kunden und anderen Geschäftspartnern Transparenz schaffen. Das hat ja auch was damit zu tun, inwieweit man sich da auch auf Verträge berufen kann. Es gibt ja viele Verträge, gerade so im Lieferbereich oder auch im sonstigen Kundendienstbereich, die solche Streikklauseln enthalten. Dann sollte man auch eine einheitliche Sprachregelung parat haben. Das ist ein Teil der Vorbereitung. Und dann sollte man, und das ist, finde ich, ein allgemeiner guter Ratschlag, immer mit Fokus auf die eigene Position kommunizieren. Das heißt, man erklärt selber, welche Meinung man hat, warum man die Forderungen der Gegenseite ablehnt. Und das ist ja auch in häufiger Weise so, dass man gesprächsbereit ist. Und das kann eben dazu beitragen, auch die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen oder zumindest nicht als der Buhmann dazustehen. Denn die Gewerkschaft wird auch kommunizieren und die sind gar nicht schlecht in diesen Kommunikationssachen.
Ja, das ist tatsächlich ein schönes Gegengewicht, alles offen zu legen und dann mit dem Verweis draußen zu gehen, zu sagen, bildet euch doch bitte euer eigenes Bild oder schaut, wer hier recht haben könnte. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Während eines Kündigungsschutzprozesses können zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzliche Spannungen bis hin zu einer Zerrüttung entstehen, die eine weitere sinnvolle Zusammenarbeit im Arbeitsverhältnis unmöglich machen. In diesen Fällen kann ein Auflösungsantrag sinnvoll sein. In unserem Online-Seminar werden die rechtlichen Grundlagen, typische Situationen sowie Chancen und Risiken eines Auflösungsantrags dargestellt, insbesondere bei verhärteten Fronten im Kündigungsschutzverfahren. Weitere Infos in den Shownotes.